Daniel kroch auf allen Vieren ins Nichts. Jede Richtung war wie die andere. Vor seinen Augen flimmerte es, aber das Licht kam aus seinem Kopf. Ansonsten sah er nicht das Geringste. Er betastete sein Gesicht. Nase und Stirn schmerzten höllisch. Seine Finger fuhren durch klebriges Nass. Und dann kam ihm ein schrecklicher Gedanke. Die Hure hat ihm die Augen ausgeschlagen. Die Vorstellung brachte ihn hoch. Mit einem Aufheulen rannte er blindlings drauf los, stolperte und stürzte wieder der Länge nach hin. Erneut rappelte er sich auf. Beide Hände von sich gestreckt, tapste er vorwärts, ohne die Spur einer Ahnung, wo es hinging. Seine Finger glitten über Mauerwerk. Plötzlich fühlte er etwas anderes. Stoff. Stoff, der sich bewegte. Daniel fuhr zurück und presste seinen Rücken gegen die Mauer. »Kuno?« Jemand machte einen Schritt nach vorn. »Kuno, du siehst, dass ich hilflos bin. Du wirst doch keinen Wehrlosen. Ich meine, Kuno, die Hexe hat mich geblendet, sieh nur, sie hat mir die Augäpfel zerquetscht. Oh Gott, Kuno, ich bitte dich um Barmherzigkeit, hörst du? Ich bin blind, ich...«
»Übertreib nicht so maßlos. Ihr seid nicht blind.« Es würde helfen, wenn ihr einfach eure Augen öffnet.
Daniel erstarrte. Dann blinzelte er. Die Lider waren verklebt vom Blut, aber mit einem Mal konnte er wieder sehen. Vor ihm zeichneten sich in der Dunkelheit des Lagerhauses die Umrisse eines sehr großen Mannes ab. »Du bist nicht Kuno.« »Nein. Wie ich sehe, hat sich mein charmanter Gast aus dem Staub gemacht. Solltet ihr der Dame etwa die Türe aufgehalten haben?« Urquhart. Das bliebe festzustellen. Wichtiger ist einstweilen, wer ihr seid.
Ihr werdet unverschämt. Daniel fühlte seine alte Überlegenheit wiederkehren. Mein Vater ist Johann Overstolz, einer der mächtigsten in Köln. Wir bezahlen euch für eure Dienste. Ihr habt keine anmaßenden Reden zu schwingen, sondern zu gehorchen.
Ein kurzes Schweigen trat ein. Dann klatschte es und Daniels Kopf wurde zur Seite gerissen.
»Die nächste Backpfeife empfangt er aus der anderen Richtung«, sagte Urquhart ruhig. »Die darauffolgende wieder aus dieser. Wir können das Spiel bis zum Morgengrauen fortsetzen. Wie ihr wisst, verfüge ich über die entsprechende Zeit. Ganz offenkundig seid ihr nur was Stolze. Nur reiches Kaufmannspack, das sich die Ritterehre erschachert hat und nie im Leben ein gelehrtes Buch in der Hand hielt, macht sich durch solch dümmliches Kläffen bemerkbar. Was habt ihr hier zu suchen?«
»Ich werde meinen Vater...« »Nein, ich werde euren Vater...« »Ich werde ihn unterrichten, dass mein Unterpfand entkommen ist und seinen Sohn zurückgelassen hat, der, wie es aussieht, Prügel bezogen hat.«
Daniel fühlte sich am Kragen gepackt und nach vorne gerissen.
»Rasch jetzt! Ich will mit Matthias sprechen.« »Matthias wollte sich aber doch alle 2 Stunden mit euch...« »Das ist zu spät, du Ochse! Wo ist er jetzt?«
»Ich weiß es nicht.«
»Dann wird es euer Vater wissen. Wenn er euer Vater ist.«
Er ließ Daniel los und stieß ihn wieder gegen die Mauer. Daniel hustete gurgelnd.
»Ich konnte doch nichts dafür«, murmelte er schwach.
»Nein, gewiss nicht«,
Urquhart lächelte. »Nie kann jemand was dafür. Für gar nichts in der Welt. Los, erzählt, was ist geschehen?«
Goddard schrie auf. Er schüttelte die Hand ab und vollführte einen Satz, den er sich selber niemals zugetraut hätte.
»Herr Gott«, schrie er, »hast du mich erschreckt?«
»Tut mir leid.« Jasper bückte sich nach dem Leuchter und verschwand damit in der Dunkelheit der Stube. Sie hörten ihn eine Weile im Hintergrund kramen. Dann wurde er im Schein des aufflackernden Kerzenlichts wieder sichtbar.
»Wo wart ihr?« heulte Goddard.
Jakob sah, dass er mit den Nerven völlig fertig war. Roloff lag unverändert auf der Bank, als verschlafe er wie üblich das Weltgeschehen.
»Goddard, wir müssen dir was sagen.«
»Sagen? Und was ist mit dem da?«
Goddards Finger wies zitternd auf Roloff. »Er ist tot.«
»Allmächtiger, das sehe ich!«
Goddard rannte aufgelöst zu Roloff und dann wieder zurück. Er krallte die Finger in seinen struppigen Bart und sah sich wild um.
»Wo ist überhaupt Richmodis?«
»Das will ich dir ja die ganze Zeit erzählen. Tu mir einen Gefallen und setz dich, ja?« Goddard wurde noch blasser, als er schon war, und sank auf einen Schemel. Jakob wäre am liebsten nach draußen gerannt. Es war seine Schuld, dass alles so gekommen war. Er brachte allen nur Unglück.
Richmodis, ist doch nichts passiert?
Fragte der Alte von Weiden wie ein Kind.
Ich weiß es nicht. Jasper schüttelte den Kopf. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, Goddard. Sie ist entführt worden.
Entführt?
Jakob und Jasper wechselten einen Blick. Dann brachten sie Goddard behutsam bei, was sich seit ihrem letzten Beisammensein ereignet hatte. Aber Goddard schien nur die Hälfte zu verstehen. Immer wieder wanderte sein Blick zu Roloffs Leiche. Schließlich war offensichtlich, dass er überhaupt nicht mehr zuhörte. Er jammerte nur ständig Richmodis Namen. »Was sollen wir mit ihm machen?« flüsterte Jakob.
»Mit wem? Goddard oder Roloff?«
»Beiden.« »Goddard nehmen wir in den Arm und bringen ihn nach Hause. Dann muss er wenigstens nicht immer meinen armen Diener sehen. Was Roloff betrifft, ich weiß nicht. Es gefällt mir nicht, dass ein aufgeschlitzter Mann in meinem Haus liegt. Ich denke, wir sollten ihn fürs Erste verschwinden lassen, so sehr mich die Vorstellung aus Schmerz, dem guten Roloff kein anständiges Begräbnis zukommen zu lassen. Bringen wir Goddard nach Hause. Ihr bleibt bei ihm, ich gehe zurück und räume auf.«
Goddard ließ sich widerspruchslos an den Armen fassen und hinausbringen. Seine Augen waren blind vor Tränen. Das Wüten des Sturms hatte unterdessen noch zugenommen, und mehrfach konnten sie nur um ein Haar vermeiden, alle zusammen in den Matsch zu rollen. Weiß schraffiert vom Regen tauchten endlich die Häuser auf der Bach vor ihnen auf. Sie beschleunigten ihr Tempo, die Köpfe zwischen die Schultern gezogen, während Goddard vor sich hin wimmerte. Jakob presste die Kiefer aufeinander. Dann sah er etwas. Abrupt blieb er stehen. Es gab einen ordentlichen Ruck, als Jasper weiterstapfen wollte. Goddard entglitt ihm und er stürzte der Länge nach hin, sodass es nach allen Seiten spritzte.
»Zum Teufel, Füchschen! Was soll das werden?«
»Da vorne«, sagte Jakob. Jasper kniff die Augen zusammen. Zwischen den Fensterläden von Goddards Haus zeichneten sich schwach schimmernde Linien ab.
»Licht!«
»Goddard«, sagte Jasper langsam, während er sich aus dem Schlamm erhob, »hast du irgendwas brennen lassen, als du fortgingst?«
Goddard hob den Kopf und sah Jasper verständnislos an.
»Bestimmt nicht. Warum fragst du?«
»Weiß nicht. Es sieht so aus, als hättest du Besuch bekommen. Erwartest du welchen?«
»Ich erwarte überhaupt niemanden. Du musst dich irren. Aber vielleicht...« »Vielleicht ist Richmodis zurückgekommen.«
Goddard versuchte, sich loszumachen. Jasper packte ihn.
»Unsinn, Goddard! Sieh den Tatsachen ins Auge! Sie ist entführt worden!«
»Nein! Es ist Richmodis! Mein Kind ist zurückgekommen! Mein Kind! Siehst du, Jasper, es war alles nur ein schrecklicher Irrtum und sie ist wieder da!«
Mit einem Mal schienen sich seine Kräfte verdreifacht zu haben. Er riss sich los und rannte auf das Haus zu.
»So ein Narr!« fluchte Jasper. »Goddard, bleib hier! Du hast doch keine Ahnung, wer da drin ist!«
Beide schlitterten ihm hinterher, aber Goddard war zu flink. Sie sahen ihn die Türe aufreißen und im Rahmen verschwinden. Dann ertönte sein Aufschrei.
»Um Himmels Willen«, stöhnte Jasper.
Mit wenigen Schritten waren sie beim Haus, polterten in die Stube und blieben wie angewurzelt stehen.
»Richmodis«, sagte Jasper mit hängender Kinnlade.
Goddard hielt sie an sich gedrückt, als wolle er eins mit ihr werden. Er weinte. Richmodis tätschelte ihm den runden Rücken. Ihr Haar hing zerzaust und triefend herab. Vorsichtig löste sie seine Arme und strich ihm übers Gesicht. Jasper grinste. Er trat hinzu und umfasste beide mit ausladenden, nie enden wollenden Armen.
»Goddard«, verkündete er feierlich, »man kann aber deiner Allgemeinbildung sagen, was man will. Dein Bauch jedenfalls ist dem meinen weit überlegen.«
Sie lachten und hielten einander umklammert. Jakob stand in der Tür und sah zu, wie ihr Glück für einen kurzen Moment alles andere überstrahlte. Dann fühlte er Traurigkeit in sich aufsteigen und wandte sich ab.
»Genug jetzt«, sagte Richmodis, »kommt mit nach hinten.«
Sie folgten ihr. Auf dem schweren Tisch in der Küche lag ein Mann. Sein Gesicht war von erschreckender Blässe, seine Kleidung an mehreren Stellen von Blut getränkt. Bei ihrem Eintreten hob er mühsam den Kopf. Sofort war Jasper bei ihm.
»Was ist passiert?«
»Schwerthiebe. Einer ins Bein, der andere hat ihn an der Seite verletzt.«
»Wir müssen ihn waschen. Hol mir Wein, Essig und Wasser, außerdem Tücher, schnell.
Den Wein hole ich,
sagte Goddard. Ich will ihn damit waschen, Goddard, waschen. Hast du das auch verstanden?
Goddard bedachte ihn mit einem vernichtenden Blick und eilte davon. Rechmodis holte Tücher. Jasper untersuchte den Verletzten mit ausdrucksloser Miene, betastete seinen Körper, fühlte den Puls und strich den Schweiß von seiner Stirn.
»Wie fühlt ihr euch?«, fragte er. Der Mann ächzte und versuchte, sich aufzurichten. Jasper drückte ihn sanft zurück.
»Nicht bewegen. Wir müssen euch erst was um die Rippen wickeln. Sagt mir euren Namen.«
»Kuno Kone.«
Jasper hielt einen Moment lang inne.
»Der Kone aus dem Geschlecht der Kones? Der Kaufmann?«
Kuno nickte.
»Donnerwetter! Das wird ja immer schöner!«
Jakob sah auf den Mann herunter und kam sich nutzlos vor. »Kann ich was tun?« fragte er zaghaft. Jasper sah kurz auf.
»Spielt Flöte.«
»Ich soll was?«
»Spielt Flöte. Rede ich in der Sprache Babylons?« »Goddard, das Messer.« »Rechmodis, das Tuch damit Essig trinken.« »Jakob, was ist denn? Los schon! Ich will Musik, wenn ich um diese Zeit arbeiten muss.«
Jakobs Finger fuhren unter seinen Mantel. An alles hätte er jetzt gedacht, nur nicht an seine Flöte. Er zog sie aus seinem Hosenbund und drehte sie hilflos hin und her. In diesem Augenblick hob Rechmodis den Kopf und sah ihn an. Es war dieses kleine, warme Lächeln. Jakob begann mit der lustigsten Weise, die er kannte. Und während Jasper wortlos Kunos Kleidung auftrennte, er und Rechmodis ihn wuschen, behutsam die Wunden säuberten, Goddard gehorsam neues Wasser brachte und Lappen auswrang, schien die Melodie den Raum allmählich zu erwärmen. Mit jedem silbrig hellen Ton strömten Ruhe und Kraft hinein, mit jedem Flageolet und Arpeggio wichen die Gespenster der Angst ein wenig von ihnen ab. Jasper wusch seine Hände und schaute befriedigt drein.
»So, der schläft. Ich könnte einen Schluck vertragen. Was meinst du, Goddard? Trinken wir?«
Jaspers Blick wanderte zu Rechmodis und dann zu Jakob.
»Was meint ihr? Trinken wir einen?«
»Trinken wir einen.«
Sie füllten die Becher, gingen in die vordere Stube und erzählten sich gegenseitig, was passiert war. Danach saßen sie eine Weile schweigsam da und jeder hing seinen Gedanken nach.
»Geben wir uns keinen Illusionen hin«, sagte Jasper schließlich. »Unsere Lage ist schlimmer denn je.«
»Jasper hat recht«, sagte Jakob. »Gerhards Mörder hat jetzt nichts mehr, womit er uns erpressen kann. Alles ist wie vorher. Er muss uns töten, wenn er uns am Reden hindern will. Früher oder später...«
»Früher oder später taucht er hier auf«, ergänzte Jasper.
»Aber er kennt doch gar nicht unser Haus«,
sagte Goddard mit bebender Stimme.
»Er kannte auch meines, ohne dass ich ihm eine schriftliche Einladung geliefert habe. Sieh zu, dass dieser Teufel nirgendwo rein kann. Verriegel und verrammel alles, als wolltest du die Welt zunageln, dann soll er ruhig kommen.«
Rechmodis stützte den Kopf in die Hände und sah ihn zweifelnd an. »Ich habe seine Augen gesehen«, sagte sie. Jasper runzelte die Stirn.
»Und was haben sie dir gesagt?«
»Dass es für ihn keine verschlossenen Türen gibt.« »Bis auf eine, glaube ich.«
»Welche?«
»Sie ist in ihm.«
»Der Plan ist gescheitert«, sagte Johann sehr bestimmt. »Geben wir auf.«
»Nein«, erwiderte Matthias scharf.
Das ging schon eine Weile so, immer hin und her. Nachdem Daniel zurückgekehrt war, verletzt und kaum in der Lage, aufrecht zu gehen, hatten sie in Windeseile eine Versammlung einberufen. Einzig Blithildis fehlte. Für sie gab es keinen Zweifel, dass alles so geschehen würde, wie sie es geplant hatten. Johann zweifelte inzwischen umso mehr.
»Die Sache ist uns entglitten«, stimmte Theodorich ihm zu. »Als ich hörte, dass wir eine Geisel haben, dachte ich einen Moment lang, Urquhart hätte die Kontrolle zurückgewonnen. Nun treiben wir steuerlos dahin.«
»Nichts haben wir erreicht, gar nichts«, resümierte Heinrich von Mainz düster.
Matthias sprang auf.
»Aber das ist nicht wahr. Ich kann es einfach nicht glauben. Wollt ihr jetzt so kurz vor dem Ziel den Schwanz einziehen? Wir haben es so gut wie geschafft.«
»Was haben wir denn deiner Meinung nach Großartiges geschafft?«
fragte Johann mit bitterem Spott. »Matthias, es ist zu spät, irgendwelche Leute zum Schweigen zu bringen. Geh zu Urquhart und sag ihm, dass er aus der Stadt verschwinden soll. Entsagen wir unserer Absicht, solange noch Zeit ist.«
»Entsagen? Ich höre ständig nur dieses Gewinsel. Glaubst du ernsthaft, das würde etwas ändern?« »Gerhards Tod kannst du nicht rückgängig machen, aber genau hier liegt das Risiko, dass man uns eben doch nachweist, ihn veranlasst zu haben.«
Johann setzte zum Sprechen an. Dann ließ er langsam den Atem entweichen und schüttelte stumm den Kopf.
»Johann, ich bin ja deiner Meinung. Aber wir sind zu weit gegangen. Es gab einen Punkt, da hätten wir umkehren können, aber wir haben ihn überschritten.«
»Mit Gerhard?«
»Genau, mit Gerhard. Zugegeben, einiges ist nicht so gelaufen, wie wir es geplant hatten. Aber wenn wir jetzt entsagen, war alles umsonst. Die Menschen sind umsonst gestorben. Gerhard ist umsonst gestorben.«
Johann schwieg. Matthias setzte sich wieder und sah sie der Reihe nach an.
»Ich glaube, wir haben noch eine Chance. Wenn wir nachweisen können, dass der Rothaarige ein Dieb und Lügner ist, wird man auch denen nicht glauben, die er beschwatzt hat. Ergo gibt es augenblicklich nur einen, der uns wirklich gefährlich werden kann.«
»Kuno«, murmelte Daniel.
»Du hältst den Mund«, knurrte Johann. »Du hast schon genug angerichtet.«
Daniel beugte sich vor. Sein Gesicht war verschwollen und stellenweise blau-schwarz verfärbt, aber in seinen Augen funkelte unveränderter Hass.
»Ich weiß, was ich angerichtet habe. Trotzdem, wenn Matthias zu Urquhart geht, soll er ihm einschärfen, Kuno zu erledigen.«
»Wir werden nicht noch jemanden opfern, nur weil es dir gefällt«, schrie Johann.
»Doch, genau das werden wir«, fiel ihm Matthias ins Wort. »Dieses eine Mal bin ich Daniels Meinung. Wenn Kuno sich entschließt, gegen uns auszusagen, haben wir tatsächlich ein Problem, und zwar ein verdammt großes.«
Matthias wartete einen Moment, aber niemand sagte etwas. Dann trat er ans andere Ende der Tafel und stemmte die Handknöchel auf die Platte. Sein Blick war unverwandt auf Johann gerichtet.
»Was wir tun, ist richtig. Ich verstehe, wenn einige von uns den Belastungen der letzten Tage nicht länger standzuhalten glauben. Aber wir alle sind, denke ich, einen zu weiten Weg miteinander gegangen, um jetzt aufzugeben. Ich beschwöre euch ein letztes Mal, für unseren Plan zu stimmen, mir ein allerletztes Mal zu vertrauen. Morgen werden wir in Jubel ausbrechen, unsere Feinde werden aufschreien und dann fragt niemand mehr nach irgendwelchen Wichtigtouren, die behaupten, jemand hätte Gerhard in die Tiefe gestoßen. Morgen entsteht eine neue Welt. Ich verspreche euch zudem, dass Kuno nichts geschehen soll. Urquhart soll ihn lediglich ruhig stellen, bis alles vorüber ist. Ich schwöre bei Gott, dass niemand mehr sterben muss. Glaub mir. Glaube an unsere Sache, Johann, ich bitte dich. Wir werden triumphieren. Wir werden triumphieren.«
Johann rieb sich die Augen und ließ sich in seinem Stuhl zurückfallen.
»Na schön. Was meinst du, wohin Kuno und diese Frau geflohen sind?«
»Ich weiß es nicht. Vielleicht zu ihm, vielleicht ins Haus der Techanten oder zu ihr. Ich werde es herausfinden.«
»Jetzt? Es ist mitten in der Nacht. Urquhart erwartet dich.«
Matthias lächelte dünn. »Ich habe schon ganz andere Sachen in viel kürzerer Zeit herausgefunden.«
Goddard saß am Feuer, das Kinn auf die Brust gesunken, und schnarchte leise vor sich hin. Neben ihm lag Daniels Schwert. Auf der Kastenbank zwischen der vorderen und der hinteren Stube lag Kuno in tiefer Bewusstlosigkeit. Draußen rüttelte der Wind mit unverminderter Heftigkeit an den Läden.
»Ich hoffe, er wird aufwachen«, seufzte Richmodis. »Er kennt die Wahrheit.«
»Verlass dich nicht drauf«, Jasper strich sich über die Glatze. »Wir müssen selber dahinter kommen, was geschehen wird. Ich frage mich nur, wenn noch alles in der Sache mit drin steckt.«
»Und wenn es der Teufel ist?«
»Wie fantasielos! Lass dir gefälligst was einfallen, was uns weiterhilft. Der Teufel steckt hinter jeder Schweinerei, das ist nichts Neues.«
»Nein, das meine ich nicht. Heute in dem Lagerhaus stand ich ihm gegenüber, ich meine, dieser Fremde. Er flößte mir Angst ein, aber zugleich hatte ich das Gefühl, als bedürfe es einer Kleinigkeit und er würde ein ganz anderer werden. Und ich verspürte plötzlich den Drang...«
»Ja?« fragte Jasper lauernd. »Was?«
»Lieber nicht. Am Ende lässt du mich noch exorzieren. Du verspürtest den Drang, ihn zu berühren.«
Sie sah ihn überrascht an und errötete.
»Schon gut«, meinte Jasper. »Christ und Antichrist, ein und derselbe. Weißt du, was die Faszination des Bösen ausmacht?
seine Tragik. Der Teufel ist ein gefallener Engel. Sieh dir Kuno an, er scheint sich entschlossen zu haben, der Hölle zu entkommen und wieder ein Engel zu werden. Aber es ist ein Unterschied, gegen Menschen zu kämpfen oder gegen den Teufel, sagte Jakob. Und ich bin nicht sicher, wen oder was ich auf dem Gerüst gesehen habe. Schluss damit! Jasper wurde zornig. Habt ihr euch je um den Glauben bekümmert, um Himmel und Hölle? Ihr kennt ja nicht mal ein Gebet. Glaubt ihr tatsächlich, ihr habt da oben den Teufel gesehen? Oder wollt ihr es nur glauben, weil es so hübsch einfach ist? Jakob und Richmodis wechselten einen Blick. Sie zuckte unsicher die Achseln. Es ist tatsächlich einfach, den Teufel für alles verantwortlich zu machen, dachte Jakob. Eigentlich glaube ich nicht, dass es der Teufel war auf dem Gerüst. Warum habe ich es dann gesagt? Des Weiteren, fuhr Jasper etwas milder fort, als er sah, dass seine Worte ihre Wirkung nicht verfehlt hatten, wissen wir von mindestens 4 Patriziern, die zweifellos eine wichtige Rolle in dem bösen Spiel innehaben. Auch das klingt mir ganz und gar nicht nach dem Teufel, sondern eher nach einer ausgemachten Intrige. Richmodis nickte langsam. Kuno sprach zu Daniel von einem Bund, der zerbrochen sei, was immer er damit meinte. Sie haben jemanden geopfert. Kunos einzigen Freund. Gerhard, rief Jasper triumphierend. Ich wusste es. Gerhard kannte ihr Geheimnis, darum musste er sterben. Kuno hat sich von ihnen losgesagt, er hat die Seiten gewechselt, ich wusste es, ich wusste es. Warte. Richmodis Miene hellte sich auf. Da war noch was. Kuno hat Daniel an seine Vergangenheit erinnert, an seine Gerechtigkeit. Aber das ist seltsam. Ich kann mir kaum vorstellen, dass dieser Bastard jemals gerecht war. War er auch nicht. Daniel gehörte unter den Schaffen zu den Jüngsten, ein korruptes Großmaul mit Geld, aber ohne Intelligenz. Jasper hielt inne und schlug sich gegen die Stirn. Und Daniel ist der Sohn von Johann Overstolz, mein Gott. Wenn der auch mit drinsteckt, hätten wir ja fast die gesamte Führungsriege der Overstolzen gegen uns. Was soll das werden? Ein Patrizieraufstand? Warum sollten die Patrizier einen Aufstand planen? Fragte Jakob. Warum? Um sich ihre alte Vormachtstellung zurückzuholen. Sie sind so gut wie gestürzt. Durch wen? Jasper sah ihn an. Könnt ihr das nicht erraten? Konrad von Hochstaden? Wer sonst? Konrad hat von Anfang an alles daran gesetzt, die absolute Herrschaft der Erzbischöfe wiederherzustellen. Die Patrizier sind nun mal seine Hauptwidersacher im Kampf um die Macht. Er hat oft genug den Schwanz einziehen müssen vor ihrem Einfluss, aber jetzt...
Richmodis, flüsterte Kuno.
Alle Köpfe fuhren zu ihm herum. Kuno hatte sich mühsam ein Stück aufgerichtet. Sein Gesicht war weiß wie Schnee.
Regt euch nicht auf, sagte Jasper sanft. Ihr seid in Sicherheit.
Kuno schüttelte matt den Kopf.
Keiner ist in Sicherheit. Es ist zu spät.
Es kann nicht zu spät sein, solange ihr versucht, uns umzubringen.
Nicht ich. Nicht ich. Ich habe mich losgesagt. Ich will, dass der Bund auseinanderbricht.
Dann sagt uns, wer gehört dem Bund alles an?
Sie warteten. Kunos Brust hob und senkte sich, als bekomme er keine Luft. Kurze Zeit schien es, als sei er wieder eingeschlafen. Dann erklang heiser seine Stimme.
Heinrich von Mainz.
Verheiratet mit Sophia Overstolz, ergänzte Jasper. Immer wieder die Overstolzen.
Dann meine Brüder.
Beide im Exil.
Johann und Daniel und Matthias Overstolz und Theoderich.
Also hatten wir recht. Wer noch?
Lasst mich. Ich bin müde, ich...
Wer? Schrie Jasper.
Er packte Kuno an den Schultern und begann ihn zu schütteln. Kuno stöhnte auf. Jakob packte Jaspers Handgelenke und riss ihn von dem Verletzten los.
Jasper fuhr sich über die Augen. Verzeiht.
Die Hexe, keuchte Kuno. Blithildis, die blinde Hexe.
Blithildis Overstolz?
Jasper sah fassungslos in die Runde.
Mein Gott, was habt ihr bloß vor?
Es war ihre Idee. Alles ihre Idee. Ich verfluche den Abend, an dem wir zusammensaßen. Wir wollten einfach nur feiern und schlemmen. Hatten ein paar gute Geschäfte abgeschlossen. Die Overstolzen und die Familie von Mainz und ich selber. Handelsgeschäfte mit den Engländern und Johann. Eigentlich wollte er Blithildis nur eine Freude machen. Er sagte, sie habe schon so lange nicht mehr an Gesellschaften teilgenommen. Sie saß immerzu in ihrer Kammer wie eine lebende Tote, seit Gott ihr das Augenlicht genommen hatte. Ich bat, Gerhard mitbringen zu dürfen. Er war mein einziger Freund. Wir saßen da, es floss Wein und dann schickte Blitildis plötzlich den Bediensten weg und begann voller Hass zu reden. Sie lachte, schrie und weinte und verhexte uns und vernebelte unsere Sinne mit blutigen Gedanken. Es war das Böse, das uns durch ihren Mund dazu verführte, lauthals einzustimmen und Gerhard sagte...
Was? Was um Himmels Willen? Er sagt, es ist falsch, nicht wahr?
Er war so traurig. Er versuchte, uns davon abzubringen. Johann sagte, er wolle Gerhards rechtschaffene Haltung respektieren, sofern er gelobe zu schweigen.
Und Gerhard? Konnte er diesen Eid leisten?
Er wusste nicht, was er tun sollte. Er verdankte der Kirche alles, aber er hätte seine Freunde verraten müssen, er hatte überhaupt keine Wahl, versteht ihr?
Kuno klammerte sich an Jasper fest und sah ihn flehentlich an, als könnte der Physikus den Lauf der Zeit umkehren.
Ich habe die anderen angebettelt, ihm zu vertrauen, ohne selber zu wissen, ob wir ihm noch trauen konnten. Er wusste ja von allem. Welcher Wahnsinn mochte Blitildis gedacht haben, dass sie meinte, den Dombaumeister für ihre Pläne gewinnen zu können.
Welche Pläne, Kuno? Welche Pläne?
Aber Kuno schien ihn nicht zu hören. Er stierte an Jasper vorbei.
Schließlich holten wir Urquhart. Wir legten Geld zusammen und holten uns den Teufel in die Stadt.
Urquhart?
Er kommt, einen teuer zu stehen, der Teufel. Wir dachten, Urquhart sei einfach nur ein gedungener Mörder, aber...
Wer hat Gerhard umgebracht? War es Urquhart?
Kuno nickte. Urquhart. Er metzelt alles nieder. Ein Schlechter, ein Satan. Die Hure auf dem Berlich, der Bettler, die beiden Mönche.
Welche Mönche?
Seine Zeugen.
Jasper warf Jakob einen schnellen Blick zu.
Kuno, sagte er, was hat Urquhart vor? Was hat der Bund vor? Antwortet um alles in der Welt, antwortet!
Aber Kuno war wieder eingeschlafen. Johann war schwach geworden. Der Geist der alten Oberstolzen lebte in ihm nicht fort. Matthias rümpfte angewidert die Nase, während er sich gegen den Sturm stemmte. Er verachtete Schwäche. Dieser Gestank von Sentimentalität, wie er ihn sein Leben lang gehasst hatte. Es ist Sünde. Es ist nicht recht. Es ist gegen Gottes Gesetz. Übel konnte einem davon werden. Die letzten beiden Stunden hatte er damit verbracht, alles in Erfahrung zu bringen, was Urquhart wissen musste, um der leidigen Geschichte ein für allemal ein Ende zu setzen. Matthias gab sich keinen Illusionen hin. Es war so gut wie unmöglich, alle zum Schweigen zu bringen, die von Gerhards gewaltsamem Tod erfahren hatten. Worauf es ankam, war, Kuno auszuschalten. Wenn Kuno redete, mochten er und seine neuen Freunde bis zum Morgengrauen noch Gelegenheit finden, alles zu verderben. Kurz rekapitulierte er, was er in Erfahrung hatte bringen können. Urquharts Geisel war eine Richmodis von Weiden. Sie lebte zusammen mit ihrem Vater auf der Bach. Das Haus kannte er. Jasper Rodenkirchen hatte sonst keine Verwandten, nur einen Diener und eine Köchin und Zugefrau. Wo letztere sich aufhielt, wusste er nicht. Der Diener war tot. Sie waren ein kleiner, verlorener Haufen. Plötzlich fühlte Matthias neue Siegesgewissheit in sich aufsteigen. Er sah sich rasch um, ob ihm jemand gefolgt war, und verschwand in einem Torweg. Vor seinen Augen bauschten sich dichte Vorhänge aus Regen. Er blinzelte und rieb sich das Wasser aus den Augen. Einen Moment später sah er den gewaltigen Schatten. Er kam durch das Unwetter auf ihn zu.
»Ich hatte euch früher erwartet«, sagte Urquhart.
»Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Was habt ihr inzwischen erreicht?«
»Bei dem Dechanten bin ich schon gewesen. Niemand dacht. Er ist nicht dumm.«
»Dann geht's zu Kuno. Nein, wartet, das wäre die letzte Möglichkeit. Es wohnen dazu viele andere Leute, die Frauen seiner Brüder und jede Menge Gesinde. Ich wäre überhaupt nicht zum Haus der Kunis gegangen. Der kleine Kuno ist mit der Frau geflohen. Daniel, übrigens ein beachtenswerter Vertreter eures edlen Geschlechts, war so freundlich, ihn hier und da zu durchbohren.«
Urquhart lächelte spöttisch, legte den Kopf in den Nacken und ließ das Wasser über sein Gesicht laufen.
»Frauen sind so fürsorglich«, warm und weich im Herzen. Finden Sie einen verletzten Hasen, nehmen Sie ihn mit zu sich nach Hause und pflegen ihn gesund.
Matthias lächelte zurück. Ich werde euch sagen, wo ihr sie findet. Tut, was ihr könnt. Meinetwegen macht sie alle nieder.
Alle? Ich wüsste nicht mehr zu sagen, wer alle sind. Etwa ihr?
Nein. Es reicht, wenn ihr einen erledigt.
Wen?
Fragte Urquhart im Tonfall eines Mannes, der längst schon alles wusste. Matthias spuckte aus. Den Schwächling.
Goddard legte missmutig ein paar Scheite nach, um das Feuer zu nähren. Knackend und pfeifend entwichen Luft und ein Rest von Feuchtigkeit.
»Wir sollten lieber was unternehmen, statt über Geschichte zu philosophieren«, brummte er.
»Wir unternehmen etwas, indem wir über Geschichte philosophieren«, wies ihn Jasper zurecht. »Wir wissen immer noch nicht, was Sie vorhaben zum Henker. Die Antwort muss in der jüngsten Vergangenheit liegen.«
»Aber was kann den Patriziern so wichtig sein, dass sie Gerhards Tod in Kauf nehmen?« sagte Jakob.
Jasper massierte seine Nasenwurzel und sah ihn nachdenklich an.
Nun ja, wisst ihr, letztes Jahr im Frühling, als das Gerangel um die Macht alle entzweit hatte, Zünfte, Erzbischof, Patrizier, jeder stand gegen jeden, da hat Konrad zugeschlagen. Verfügte über Nacht, dass er künftig die Ernennungen im Schöffenkollegium selber vornehmen werde. Mit dem Handwerk hat er sich verbündet, der gerissene Hund. Gestern noch hatten die Patrizier Köln praktisch regiert, jetzt sahen sie sich aus allen Ämtern verbannt. Konrad bezichtigte sie schwerster Verbrechen und erklärte 25 von ihnen für geächtet, darunter Kunos Brüder. Sie mussten aus Köln fliehen, andernfalls hätte das Volk sie zerrissen. Dann setzte er neue Schöffen ein, klugerweise auch ein paar Patrizier, ansonsten aber Handwerker und Zunftmeister wie etwa Bodo Schüff.
Der Brauer, dem wir unsere Enttarnung verdanken?
Ja, leider.
Und was willst du damit jetzt wieder sagen? Mischte sich Goddard ein. Es ist ganz richtig, was Konrad getan hat. Die Patrizier haben auf die Zünfte herabgesehen, als wären wir eine Schweineherde. Das ganze Schöffengeschmeiß prahlte und hurte auf dem Buckel der ehrlichen, einfachen Leute. Sie drehten und wendeten die Gesetze, wie es ihnen beliebte. Konrad hat Gericht gehalten und es war gut so. Ich bekenne mich zu unserem Erzbischof und wenn du tausendmal behauptest, er sei ein Lügner und Mörder.
Er ist ein Lügner und Mörder.
Na und?
Goddard sprang mit hochrotem Kopf auf.
Was sind denn deine sauberen Patrizier? Schau mich an, was ist denn aus mir geworden? Wann hätte ich je im Leben etwas von meiner Arbeit gehabt, was sie mir nicht gestohlen haben? Konrad hat sie zur Rechenschaft gezogen und er wird sie zur Stadt rausjagen, damit die Zünfte endlich bekommen, was ihnen zusteht.
Sie verdienen einen Schlag aufs Maul, weil sie sich verkauft haben.
Sie haben sich nicht verkauft.
Ach nein? Gott hat verdammt nochmal, ja, du hast ja recht. Ja, die Schöffen waren korrupt. Ja, sie haben das Volk ausgenommen. Ja, und nochmals ja. Es geschieht den Patriziern recht. Aber begreifst du nicht, dass ihr Handwerker auch nur ein Werkzeug in Konrads Hand seid? Ihm ist es doch letzten Endes egal, wer ihm zu neuer Macht verhilft. Letztes Jahr noch hat er versucht, sich mit den Patriziern zu verständigen. Der Himmel weiß, was er ihnen alles geboten hat, nur damit sie ihm die städtischen Freiheiten verkaufen. Erst als die Patrizier standhaft blieben und ablehnten, hat er sich bei den Zünften eingeschmeichelt. Begreift das doch endlich. Konrad ist nicht euer Erlöser. Er wird euch genauso betrügen, wie er die Patrizier hintergangen hat.
Er wird recht sprechen, sagte Goddard trocken und wandte sich ab.
Du lieber Himmel, wir sind alle in Todesgefahr und ich muss mich mit einem delirierenden, gichtverbogenen Sabbermaul über Politik streiten.
Selber delirierend.
Ja, aber wenigstens von meinem eigenen Wein.
Ich kann auf deinen scheiß Wein verzichten. Ich habe selber genug davon.
So? Ist mir noch nicht begegnet.
Goddard pumpte sich voller Luft, überlegte kurz und ließ sie langsam wieder entweichen. Jasper legte die Stirn in tausend Falten.
Frag mich jetzt bloß nicht, ob wir einen trinken sollen.
Das ist schon gut. Trinken wir einen?
Trinken wir einen.
Nein, sagte Jakob.
Jasper starrte ihn verblüfft an.
Ich finde immer noch keine Erklärung in euren Worten, was die Patrizier vorhaben. Und ich habe immer noch Angst.
Jasper sah flüchtig zu Kuno hinüber.
Der Patrizier lag auf der Bank am Feuer. Rechmordis, du hast diesem Orquard in die Augen gesehen. Wird er kommen? Rechmordis nickte wortlos. Na schön. Goddard hat alles verriegelt und verrammelt, stimmt's, Goddard?
Mit diesen meinen Händen.
Gut. Wir durften also einigermaßen sicher sein bis zum Tagesanbruch, wenn wieder genug Leute in den Straßen sind. Also weiter in unserer Geschichte. Zu Beginn des Jahres bricht in Köln die Hölle los. Bewaffneter Disput zwischen Patriziern und Zünften. Konrad hält sich elegant aus allem raus und lässt sich am Ende bitten, Recht zu sprechen. Das war seine Stunde. Er verurteilte beide Seiten zu einer Geldbuße, aber die Patrizier sollten zudem öffentlich vor ihm erscheinen und ihn barfuß kniend um Verzeihung anflehen, während die ganze Stadt zuschauen durfte. Welch eine Demütigung! Ha! Die meisten Patrizier unterziehen sich zähneknirschend der entwürdigenden Prozedur vor über 20.000 beifalljohlenden Menschen. Einer kauft sich für eine Unsumme Geldes von dem Kniefer los, andere fliehen aus der Stadt. Drei von ihnen werden noch am selben Tag gestellt, zurück in die Stadt geschleift und sofort enthauptet.
Ich erinnere mich, knurrte Goddard. Es war ein Freudentag.
Dann, Füchschen, fuhr Jasper ungerührt fort, im Mai, kurz bevor er nach Köln zurückkehrt, klagen die Patrizier gegen die neuen Schöffen. Sie fordern ihre Absetzung. Währenddessen rotten sich die Zünfte zusammen, sämtlich bewaffnet. Die Patrizier ziehen daraufhin mit entrolltem Banner gegen den Palast des Erzbischofs, weil sie Konrad verdächtigen, die Handwerker gegen sie aufgestachelt zu haben. Konrad lässt seinerseits Bewaffnete anrücken. Es fehlt nicht viel zur Schlacht, und ich danke Gott, dass sie nicht stattgefunden hat. Da schickt Konrad Gesandte in das Patrizierlager. Sie werben dort für eine waffenlose Zusammenkunft aller Parteien beim Erzbischof. Konrad verspricht den Patriziern freien Hin- und Rückgang. Die Patrizier erscheinen also in gutem Glauben und waffenlos vor Konrad, dessen Leute sofort über sie herfallen. 24 von ihnen werden verhaftet, gefesselt und auf die Burgen Altenahr, Godesberg und Lechenich eingekerkert. Etliche andere fliehen aus der Stadt. Konrad lässt sie vorladen, aber natürlich ist keiner so blöd, ihm nochmal zu glauben. Und das will er ja auch gar nicht. Hauptsache, er hat einen Grund, sie zu ächten. Das tut er, und der Papst gibt zu allem seinen Segen. So ist die Situation. Jakob grübelte darüber nach. Dann kam ihm ein Gedanke. Können die Patrizier Gnade von Konrad erwarten? Jasper schüttelte den Kopf. Kaum vorstellbar. Vor wenigen Wochen hörte ich, die Gefangenen in Godesberg hätten ihm ihre Not geklagt und ihn angefleht, sie freizulassen. Er hat mit noch härteren Haftbedingungen geantwortet. Ich glaube, täglich gehen aus den Reihen der Patrizier Bitten bei Konrad ein, die Eingekerkerten und Verbannten zu begnadigen. Aber das Scheitern der Godesberger scheint die Patrizier endgültig entmutigt zu haben. Oder auch nicht, sagte Jakob gedehnt. Kuno hat nicht gesagt, wann dieses Patriziertreffen war, auf dem sie sich zusammengeschlossen haben. Aber es muss kurz nach dem ergebnislosen Vorstoß von Godesberg gewesen sein. Wenn das stimmt, dann ist mir die Lösung des Rätsels gerade klar geworden. Wie meint ihr das? Jakob konnte sich ein zufriedenes Grinsen nicht verkneifen. Der kleine Triumph, Jasper überflügelt zu haben, war alles, was er im Augenblick hatte. Aber er wollte ihn auskosten, solange es ging. »Ist das nicht offensichtlich?«, fragte er. Jasper legte den Kopf schief. »Das müsste wohl offensichtlich sein, nehme ich an. Es ist klar wie Rheinwasser. Die Patrizier wollen...« Von der Eingangstür erklang ein leises, aber unüberhörbares Scharren. »Still«, gebot Jasper. Sie horchten hinaus in das Heulen und Prasseln des Sturms.
»Schon gut. Uns kann nicht viel passieren.« Goddard ballte die Fäuste. »Das ist ein starkes Haus. Türe und Läden sind von innen verriegelt. Er müsste einen Rambock mitbringen.«
Jakob lauschte angestrengt nach draußen, aber außer dem Sturm vermochte er nichts auszumachen. Trotzdem wuchs sein Unbehagen. Es passte nicht zu Urquhart, die Dinge unverrichtet zu lassen. Kuno stöhnte leise. Goddard wischte sich den Schweiß von der Stirn.
»Wenn schon. Er kann ja nirgendwo rein.«
Also warteten sie, ständig gewärtig, die Geräusche wieder zu hören, aber sie blieben aus. Nach einer Weile begann Jakob sich zu entspannen. Jasper kratzte sich am Kinn und ging nach hinten in die Küche. Als er zurückkam, wirkte er nicht mehr ganz so beunruhigt.
»Alles dicht, auch die Hintertür«, Los, Füchschen, ihr wolltet mir was erzählen. Das Rätsels Lösung aus eurem Munde, das will ich mir nicht entgehen lassen.
Jakob nickte, aber er war nicht bei der Sache. Ihm schien, als hätten sie etwas Wichtiges vergessen.
Goddard, flüsterte er.
Hm?
Leise jetzt, ganz leise. Ihr habt alles verschlossen.
Ja, doch. Wie oft soll ich es denn noch...
Gibt es hier eine Dachluke?
Goddard sah ihn an. Von einer Sekunde zur anderen wurde sein Gesicht kalkweiß.
Oh mein Gott, die habe ich ganz vergessen.
Ruhig. Wir müssen uns was einfallen lassen. Oakwood ist wahrscheinlich schon im Haus. Unterhaltet euch weiter, los, über irgendwas.
Jasper räusperte sich umständlich. Also, wenn du mich fragst, Goddard, kommt der Bastard nicht zurück. Er wird begriffen haben, dass wir uns zu schützen wissen.
Vielleicht hat er ja auch Angst und ist geflohen,
meinte Richmodis in bemüht kräftiger Tonlage. Jakob hörte nicht zu, wie sie drauf losredeten. Er dachte fieberhaft nach.
Über der Stiege zwischen der Wohnstube und der Küche gähnte das schwarze Viereck zum ersten Stockwerk. War Urquhart schon dort und belauschte sie? Würde er sofort angreifen oder sie zappeln lassen, bis sie völlig zermürbt waren?
Jedenfalls wird er dich töten, sobald er deinen dämlichen feuerroten Schopf sieht, dachte Jakob.
Feuerroter Schopf. Plötzlich kam ihm ein Gedanke.
Er zupfte Goddard am Ärmel. Der Kopf des Färbers fuhr zu ihm herum. Jakob legte den Finger an die Lippen.
Psst. Habt ihr Lampenöl?
Was? Öl? Ja. Hinten unter der Küchenbank steht ein Krug. Gut, Goddard. Sehr gut. Ganz ruhig bleiben.
Jetzt hing alles nur noch von ihrem Glück ab. Jakob hoffte inständig, Gott möge ihnen diesen einen Augenblick gewähren, dieses Nichts an Zeit, das er brauchte, um den Krug zu holen. Er musste unter der Luke hindurch. Wenn Urquhart ihm von oben einen Pfeil in den Balg schoss, war alles aus.
Herr, dachte er, ich weiß, ich bete nicht oft genug zu dir. Hab Dank für alle Äpfel, die ich jemals stehlen durfte. Sei gnädig mit mir, nur dieses eine Mal noch. Sei gnädig mit Richmodis.
Ich hole uns einen Schluck Wein, sagte er laut und vernehmlich. Gute Idee, rief Jasper.
Er straffte sich und ging aufrecht nach hinten, wobei er sich zwang, nicht hinauf zur Luke zu sehen. Ihm war eiskalt vor Angst. Im Hinterhaus hatten sie keine Kerze brennen lassen, es war ziemlich düster dort. Die Küchenbank stand unter dem Fenster. Jakob sah darunter und tastete nach dem Krug. Seine Finger griffen etwas Bauchiges, Kühles. Er zog das Gefäß hervor und roch daran.
Tranig. Öl.
Mühsam unterdrückte er das Zittern seiner Hände, zog den Krug hervor und schlenderte bewusst langsam zurück. Über ihm klaffte die Luke wie das Tor zur Hölle. Als er zum zweiten Mal darunter hindurchging, versagten ihm die Beine fast den Dienst, aber er schaffte es. Die Zunge klebte fest an seinem Gaumen, als er sich neben Jasper niederließ, ihm den Krug in die Hand drückte und einige Worte ins Ohr flüsterte. Dann bückte er sich nach einem Scheit, trat neben den Kamin und hielt es ins Feuer. Richmodis und Goddard sahen ihm ratlos zu. Jakob zeigte stumm zur Luke und versuchte im Geiste abzuschätzen, ob sein Plan funktionieren würde. Es kam einzig auf Jaspers und seine Schnelligkeit an. Richmodis und Goddard saßen zur Straße hin, sie waren nicht im Weg. Ihm gegenüber hatte sich der Physikus erhoben, den Krug festgepackt und unablässig belangloses Zeug erzählt. Kuno lag seitlich vom Durchgang zur hinteren Stube auf der Kaminbank und damit der Luke am nächsten, aber er schlief.
Es konnte gelingen.
Komm endlich, dachte Jakob. Wo bleibst du? Lass uns nicht warten.
Zeig dich.